ARD. Ein zweistöckiges Haus in 4 Minuten Leerräumen. Kein Problem. Professionelle Einbrecher fangen oben an und arbeiten sich höchst effizient nach unten durch, lassen keine Schublade und keine Jackentasche aus, scannen die Räume nach besonders wertvollen Gegenständen und nach Sicherheitsrisiken. Ihr ausgeklügeltes Vorgehen beobachtet Claire Nee seit Jahrzehnten mit Faszination. Sie ist Gründerin des Internationalen Forschungszentrums für forensische Psychologie und emeritierte Professorin für kriminologische Psychologie an der University of Portsmouth. Vor allem aber ist sie eine Pionierin, wenn es darum geht, Einbrecher live, sozusagen in flagranti, zu untersuchen. 2014 machte die Forscherin aus Südengland mit den Ergebnissen einer kleinen Pilotstudie Furore. Um zu verstehen, wie Einbrüche zukünftig besser verhindert werden können, hatte sie 6 verurteilte Einbruchsprofis im Gefängnis aufgesucht und sie per VR-Brille in ein virtuelles Haus einbrechen lassen. Denselben Einbruch beauftragte sie danach nochmal bei 6 IT-Studenten, in ihrem Forschungszentrum, nicht im Gefängnis, versteht sich.
Alle Studenten brachen durch die Vordertür ein. Sie liefen ziellos rum, verbrachten vor allem Zeit im Erdgeschoss, sammelten wahllos Dinge ein, ohne auf deren Wert zu achten, und verließen das Haus durch die Vordertür. Sie waren wirklich sauschlecht. Die Einbrecher dagegen stiegen über die Rückseite des Hauses ein, gingen direkt nach oben, nahmen die wirklich wertvollen Gegenstände mit und zogen dann über die Rückseite des Hauses wieder ab.
Die Einbrecher, erzählt Nee, gingen so konzentriert und strategisch vor wie Spitzensportler oder Schachspieler. Und das lohnte sich. Ihr Beutewert lag im Schnitt 1.400 Euro über dem der unerfahrenen Probanden. Zehn Jahre später. Mit inzwischen deutlich besseren technischen Möglichkeiten sieht der Versuchsaufbau jetzt anders aus. Da wird den Probanden kein Haus mehr angeboten, sondern gleich ein ganzes Wohnviertel. Und zwar in hoher Auflösung, wie in einem Virtual Reality Computerspiel. Claire Nee hat sich zusammengetan mit Forensikern vom Freiburger Max-Planck-Institut zur Erforschung von Kriminalität, Sicherheit und Recht, denen für solche Forschung weit mehr Mittel zur Verfügung stehen. Der niederländische Psychologe und Jurist, Professor Jean-Louis van Gelder, ist dort seit 2020 Direktor der Abteilung Kriminologie. In gleich 3 Gefängnissen gleichzeitig arbeiteten er und sein Team über die vergangenen Jahre hinweg mit verurteilten Profis. In Deutschland, den Niederlanden und in den USA. In einem Raum, in dem sonst Gefängnisinsassen ihre Anwälte treffen, setzen ihnen jetzt Forscher eine VR-Brille auf.
Wir sagen ihnen, kundschaften Sie die Gegend aus nach Gelegenheiten, die man als Einbrecher nutzen würde. Oder gehen Sie in diesem Haus herum und erzählen Sie uns, wie Sie vorgehen würden.
Die Freiburger Kriminologen zeichnen die Eye-Tracking-Daten sowie Bewegungsmuster auf. Und die Häftlinge tauchen ein in das virtuelle Umfeld.
Das ist ja eine hochriskante Tätigkeit. Man kann von der Polizei oder von Nachbarn erwischt werden. Das erzeugt einen sehr starken Adrenalinschub. Und hinterher sagen die Probanden, das war wie in der Wirklichkeit. Ein englischer Teilnehmer sagte mal, wow, das war, als wäre ich wieder zurück im Job.
Bei der jüngsten Untersuchung wollte van Gelder herausfinden, wodurch lassen sich Einbrecher abschrecken. Er testete den Einsatz dynamischer Straßenbeleuchtung, also von Laternen, die heller werden, sobald sich jemand nähert, und anschließend automatisch wieder runterdimmen.
Wir haben eine Version ohne die dynamische Beleuchtung mit einer Version mit dynamischer Beleuchtung verglichen. Und dann haben wir das noch kombiniert mit Geräuschen, die am Laternenfall die Anwesenheit von Menschen signalisierten. Wir haben einen kleinen virtuellen Lautsprecher eingebaut, sodass man, wenn man sich einem Laternenfall nähert, ein Baby weinen hört oder ein Fußballspiel im Fernsehen, solche Sachen. Wir wissen ja, dass die Anwesenheit von Menschen Einbrecher abschreckt. Und unsere Vorhersage war natürlich, dass die Geräusche entsprechend Wirkung zeigen. Aber nichts da. Weder die Beleuchtung noch die Geräusche hatten irgendeine Wirkung.
Was allerdings sehr wohl funktionierte: Die Kriminologen hingen in den virtuellen Wohngegenden Schilder mit Augenpaaren auf und zielten auch hier auf das Unterbewusstsein der Straftäter ab. In diesem Fall mit Erfolg. weil sie sich irgendwie beobachtet fühlten, brachen sie deutlich seltener ein. Als Studienergebnis mag das vielleicht fast banal klingen. Kommunen dagegen bringt es einen realen Mehrwert. Statt in teure Beleuchtungs- und nervende Beschallungssysteme zu investieren, können sie jetzt in gefährdeten Gegenden einfach Schilder mit Augenpaaren aufhängen. Der große Vorteil für von Gelder, Nie und ihre Teams: verurteilte Einbrecher für die Studien zu gewinnen, das funktioniert eigentlich ziemlich problemlos. Die Teilnehmer sind sogar dankbar für die Abwechslung im öden Gefängnisalltag. Aber wie sieht das mit anderen Straftätern aus? Zum Beispiel mit Sexualstraftätern? IQ-Wissenschaft und Forschung fragt nach bei Patrice Renaud. Der Kanadier ist Professor für Psychologie und Psychoedukation an der Universität von Quebec und leitet darüber hinaus ein Forschungslabor am Nationalen Institut für Forensische Psychiatrie Philippe Pinel in Montreal. Das Labor befindet sich also in einer Hochsicherheitspsychiatrie. Als er vor 25 Jahren mit seiner Forschung begann, arbeitete man dort noch mit einer Kombination von Audiokassetten und Fotos realer Personen, darunter auch Kinder, um die Reaktion der Probanden beobachten zu können. Das fand Renaud aus ethischen Gründen inakzeptabel.
Da habe ich relativ schnell beschlossen, dass ich mit synthetischen Figuren arbeiten will. In der Zeit kam gerade VR auf, also dachte ich, warum nicht gleich über eine VR-Brille? Das haben wir dann kombiniert mit phallographischen Messungen, also mit einer Methode, bei der die Erektion, die sogenannte erektile Reaktion der Patienten auf sexuelle Reize, gemessen wird. Und weil wir wissen, dass viele Sexualstraftäter, wie andere Kriminelle auch, versuchen, den Untersuchungsprozess zu manipulieren, fügten wir Eye-Tracking hinzu. So konnten wir durch ihre Blickmuster Informationen über ihre sexuellen Präferenzen erhalten. 2016 ergänzten wir das noch durch ein EEG und konnten damit zusätzlich die Erregungszustände des Gehirns messen.
10 Jahre lang verfeinert Renaud diese Methode. Die gleichzeitige Untersuchung von Erektion, Blickmustern und Hirnströmen. 10 Jahre Forschung. Dann erhält er 2015 grünes Licht. Seither darf er sein Protokoll einsetzen zur forensischen Begutachtung von Sexualstraftätern und ihren sexuellen Präferenzen. Er liefert kanadischen Gerichten die Basis für die Entscheidung, wie lange die Bevölkerung geschützt werden muss vor einem als gefährlich, instabil oder unberechenbar eingeordneten Menschen. Auch wenn Renaud immer darauf achtet, dass die Rechte der Beschuldigten gewahrt werden, er sieht auch, wie sehr die Untersuchung sie quält.
Sie reagieren auf diese Reize, weil sie nicht anders können. Das ist für sie wie ein Fluch. Für unsere Forschung dagegen ist das Beobachten der Täter in dieser sehr spezifischen, sehr realitätsnahen Situation unglaublich wertvoll. Wenn die Patienten nicht vom Gericht geschickt würden, sie kämen niemals freiwillig zu diesen Untersuchungen, die für uns so aufschlussreich sind.
Die nächste Fragestellung in Renauds Forschung, und an diesem Thema arbeitet derzeit nicht nur er: wie könnten neue Technologien helfen, Sexualdelikte zu verhindern? Die Zukunft, sagt Renaud, liegt in einer Kombination aus ambulanter Überwachung und KI-gestützter Auswertung. Unter Einsatz von Augmented-Reality-Brillen werden Psychiater und Psychologen das Verhalten von Strafentlassenen überprüfen können, im Rahmen von sehr engmaschig kontrollierten Studien. Und dabei sehen, wie die Probanden auf gezielt eingespielte Reize reagieren.
Augmented Reality, also erweiterte Realität, bedeutet die Verwendung synthetischer virtueller Reize, aber nicht die vollständige Immersion. Die Menschen tragen dann eine Brille, die ganz normal aussieht, und sehen ihre tatsächliche Umgebung, in die aber eine Figur oder ein Objekt reinprojiziert ist.
In einem weiteren Schritt, und das macht nachdenklich, ist durchaus denkbar, dass Entlassene und auch potenzielle Pädokriminelle eine solche Brille tragen und die künstliche Intelligenz sowohl einem Überwachungsteam als auch dem Brillenträger selbst Informationen gibt über seinen psychophysiologischen Zustand.
If we can understand how sex offenders are moving around their environment, are picking
bewegt sich dieser Mensch in die Nähe von einem Spielplatz oder einer Schule, dann könnten wir theoretisch ambulant den Blickverlauf, die Gehirnaktivität oder andere periphere Aktivitäten des Körpers messen, zum Beispiel die Herzfrequenz oder die elektrodermale Aktivität.
Bei der heutigen Gesetzeslage ließe sich das Tragen von solchen Gadgets allerdings nicht vorschreiben. Freiwillige dagegen könnten sich damit selbst vor einer Straftat oder einem Rückfall schützen.
So that's when AI comes in. AI can take.
Und hier kommt die KI ins Spiel. KI kann viele Daten gleichzeitig berücksichtigen und bestimmte Muster in der Selbstregulierung identifizieren, entweder Defizite oder aber Erfolge beim Versuch, bestimmte Impulse zu vermeiden oder zu steuern.
Mithilfe von KI werden Forensiker in Zukunft auch besser verstehen, welche inneren, also welche körperlichen und psychischen Faktoren kriminelles Verhalten fördern. Einer der Vorreiter auf diesem Feld ist Professor Kolja Schilz von der LMU in München. Dort leitet er die Abteilung für forensische Psychiatrie an der Klinik und Poliklinik für Psychiatrie und Psychotherapie.
Wir haben jetzt Möglichkeiten, in großen Datensätzen nach Strukturen zu suchen, nach Beziehungen zwischen Daten, die man bisher einfach nicht so gut erkennen konnte. Indem man einfach unheimlich viele Datenpunkte, die in einer klassischen Statistik kaum auswertbar gewesen wären, aufgrund der Menge und der Komplexität, jetzt durch Maschinen auswerten lassen können. Das ist das sogenannte Maschinenlernen, was hier zum Einsatz kommt. Und da werden Daten analysiert, die aus allen möglichen Domänen natürlich auch zusammengeführt werden können.
Zum Füttern der KI nutzt Schilz die in vielen Jahrzehnten erhobenen Daten aus seinem Institut. Tausende von Fällen mit möglichst vielen Variablen speist er da ein. Die KI kombiniert dann mühelos Befunde aus klinischen Untersuchungen, Blutuntersuchungen, genetischen Untersuchungen und Kernspinnuntersuchungen des Kopfes. In dieser Sache arbeitet Schilz mit Kollegen und Kolleginnen in Zürich zusammen. Das Erstaunliche dabei, die Forensiker gehen bei ihrer Forschung erst einmal ohne Fragestellung an die KI heran.
Das sind ja viel zu komplexe Verfahren. Das können Sie nicht einer allgemeinen KI wie zum Beispiel ChatGPT oder so geben, sondern das sind spezialisierte KI-Verfahren, die hochdimensionale Datenräume erforschen können. Und zwar ohne a priori Annahmen, also ohne eine Voraussetzung, die wir schon machen müssen. Wir geben einfach die Daten hinein und dann werden die Zusammenhänge innerhalb dieser Daten werden dann dargestellt. Die werden gelernt. Und wir können dann eben hinterher sehen, welche Dinge hängen zusammen.
Immer häufiger spuckt die KI sogar Impulse für ganz neue Forschungsansätze aus.
Es gibt aber auch Zusammenhänge, die nicht verständlich sind primär und die uns aber Ansätze liefern, wie wir noch weitere Ursachen, die vielleicht gar nicht auf dem Schirm waren, dann weiter erforschen könnten. Also dass zum Beispiel bestimmte Proteine im Blut auf einmal erhöht sind bei bestimmten Gruppen und in Zusammenhang stehen mit einer Frage, die für uns relevant ist. Und dann kann man eben nachgehen, was machen denn eigentlich diese Proteine im Blut? Hängen die denn mit irgendwas zusammen? Da eröffnet sich sozusagen dann ein neuer Forschungsraum.
Und wenn durch diese Forschung noch klarer wird, welche Faktoren genau Menschen dazu bringen können, Verbrechen zu begehen, dann, sagt Schilz, kann man mit ganz traditionellen Therapien rechtzeitig eingreifen und auf diese Weise künftige Straftaten bestmöglich verhindern. Also bei dem oder der Betreffenden das Gehirn durch gezielte Lernprozesse gewissermaßen neu programmieren.
Ein Beispiel ist, dass man eben Hirnstrukturen finden kann, die zum Beispiel durch frühkindliche Traumatisierung, die man ja in einer Anamneseerhebung, also in einem Patientengespräch erfährt oder durch auch Familiengeschichte, die man erhebt, in Bezug gesetzt werden können zu Veränderungen der Struktur des Gehirns später. Und das wiederum, diese Veränderungen stehen dann in Beziehung zu bestimmten Arten, in einer Situation zu reagieren, eben mit Wut, mit emotionaler Aufwallung oder eben nicht. Ja, und das sind letzten Endes altbekannte Zusammenhänge, über die schon die alten Psychologen und Psychiater gesprochen haben. Und wir verstehen jetzt halt biologische Substrate, die da mit involviert sind, die verändert werden durch die schlimmen Erfahrungen, die dann eben Auswirkungen im Verhalten haben und eben aber auch natürlich in dem Verhalten, was mit rechtswidrigen Handlungen verbunden ist, dann relevant sind. Und das zusammen zu beobachten, ermöglicht halt ein viel genaueres Verständnis und auch eine zielgenauere Entwicklung von Interventionen dann, also von Eingriffsmöglichkeiten.
Was aber, wenn Straftäter und Täterinnen bei der Untersuchung falsche Angaben machen? Könnte künstliche Intelligenz nicht auch den Wahrheitsgehalt von Täteraussagen überprüfen? Also endlich den Kriminologentraum vom zuverlässigen Lügendetektor erfüllen? An dieser Fragestellung arbeitet ein Doktorand der Psychologie an der IMT School for Advanced Studies im italienischen Lucca. Er geht davon aus, die Flut von unterschiedlichen Textdaten, die ein Mensch bei einer Aussage produziert, müssten eigentlich speziell trainierte KI-Programme, in diesem Fall Large Language Models, so auswerten können, dass man daran erkennt, ob der oder diejenige lügt oder eben nicht.
What we did actually was basically to train.
Wir haben eine KI, ein Open-Source-Modell namens FLAN-T5, erst einmal trainiert für die Erkennung von verschiedenen Textdaten. Zunächst für die drei Themenbereiche autobiografische Erfahrungen, zukünftige Intentionen und persönliche Meinung. Damit konnten wir unterschiedliche kognitive Prozesse abdecken, nämlich Denken, Erinnern, Planen, Meinung formen. Und dann schauen, ob es der KI gelingt, Lügen innerhalb von einem vorgegebenen Kontext zu erkennen.
Sein Ergebnis? Selbst wenn die KI Lügen innerhalb von einem der drei Themenbereiche gut erkennen konnte, haben ihr die herausgefilterten Merkmale nicht geholfen, Lügen in den anderen Themenbereichen zu erkennen. Heißt, Locontes Suche nach einem allgemeinen Muster von Lügen blieb erfolglos. Was der italienische Psychologe allerdings sehen konnte, je mehr seiner Datensätze er zusammenfügte, desto besser wurde die KI im Unterscheiden von zum Beispiel echter und gefakter Meinung oder echter und erfundener Erinnerung. Warum sie das kann, das sei derzeit allerdings noch eine Blackbox, sagt er. Dafür sei erst einmal eine Erklärbarkeitsanalyse notwendig, also ein Rückverfolgen, was genau die KI mit diesen Daten macht. Eins aber ist jetzt schon klar. Um die Forschung voranzutreiben, braucht es enorme Datenmengen und auch die Verknüpfung mit anderen Technologien.
Die Zukunft liegt in einer Multimodellanalyse, die neben den Textdaten auch andere Arten von Datenquellen auswertet, zum Beispiel Sprachfrequenz, Gesichtsausdruck, Biomarker, Hirnscan oder ein EEG.
Fragt sich nur, würden die Ergebnisse von solchen Untersuchungen überhaupt als Beweismittel in einem juristischen Verfahren zugelassen? Nach deutschem Recht zum Beispiel muss sich niemand vor Gericht selbst belasten. Hier wiegelt Loconte ab. Bevor ein neues Verfahren in der Forensik verwendet werden darf, muss es sowieso erst einmal den international anerkannten Daubert-Kriterien genügen. Die entscheiden darüber, ob mit neuen wissenschaftlichen Methoden gewonnene Beweismittel vor Gericht überhaupt zulässig sind. Allerdings bringt die Vision von einem KI-gesteuerten Lügendetektor auch gesamtgesellschaftliche Folgen mit sich, die selbst Wissenschaftsethiker bislang kaum einschätzen können. Denn was in der Forensik eingesetzt werden kann, kann früher oder später überall eingesetzt werden. Was bedeutet das dann in einer Zeit, in der die unterschiedlichsten Player die Definitionen von Wahrheit und Lüge verwässern wollen? Die Frage ist aber nicht, wozu neue Technologien alles fähig sind, sagt der Neuroethiker James Giordano, sondern ob wir tatsächlich so weit in die Rechte des Einzelnen eingreifen wollen. Giordano ist Professor für Neurologie und Biochemie an der Uniklinik der Georgetown University in Washington, D.C. Am dortigen Pellegrino Center leitet er ein Programm für neuroethische Studien.
Das ist ein heikler Balanceakt. Einerseits muss die Öffentlichkeit vor Kriminellen geschützt werden. Andererseits haben Menschen ein Recht auf Datenschutz. Aber auch darauf, dass Technologie nicht für politische oder pathologische Zwecke missbraucht wird. Wenn wir jetzt die Gedanken, Emotionen und Verhaltensweisen von Einzelnen überwachen, um Verbrechen zu verhindern, dann muss man Kriterien dafür festlegen, was normal und was abnormal ist. Und dann müssen wir uns auch darauf einigen, wer darüber entscheiden soll, welche Verhaltensweisen eine Überwachung rechtfertigen und welche ein Eingreifen oder sogar eine Inhaftierung.
engagement and even incarceration.
Für die offene Gesellschaft geht es hier um ihre Grundfesten. Was, wenn Politik die Technologie instrumentalisiert? Wenn sie mit Hilfe von Technologie sogar in die Gedanken von Menschen eingreift, damit sie keine Verbrechen begehen? Ein Durchsuchungsbefehl fürs Gehirn? Noch hört sich das nach Science Fiction an.
So it's not so much sci-fi.
Science Fiction? Wir sind schon mittendrin. Hier in den Vereinigten Staaten gibt es ein Programm namens N3, an dem viele Institutionen beteiligt sind. Das ist die nächste Generation der nicht-invasiven Neuromodulation. Und ich muss Ihnen sagen, ich bin seit 41 Jahren Neurowissenschaftler. Das ist wahrscheinlich die aufregendste und gleichzeitig umstrittenste Entwicklung, die ich in der Hirnforschung je gesehen habe. Mit dieser Technologie können Sie Hunderte, wenn nicht Tausende von Nanoscaler-Sensoren und Übertragungselektroden ohne Operation in das menschliche Gehirn implantieren. Wenn das Programm fertig entwickelt ist, wird es möglich sein, Informationen in Echtzeit aus dem lebendigen Gehirn auszulesen und Remote-Informationen hineinzuprogrammieren. Das ist der erste Schritt zum Gedankenlesen und zur Gedankenkontrolle. So aufregend das ist, so beängstigend ist es auch. Und wir befinden uns bereits auf dem Weg dahin.
And we are there. We are already on that road.
Sie hörten IQ, Wissenschaft und Forschung. Heute mit dem Thema Verstehen, wie Verbrecher ticken. Neueste Trends in Forensik und Kriminologie von Ariane Stolterfoth.